Ein Kopf aus Glas, dunkelblau emailliert, undurchsichtig. Die Struktur von krausen Haaren und einem Bart zeichnet sich auf der glatten Oberfläche ab. Mitten durch das Gesicht zieht sich ein Streifen aus hellem, transparentem Blau, wie eine Narbe oder ein gekitteter Riss. Oben auf dem Kopf sitzt ein gelber Kreis. Darauf ein Pfropf aus farblosem Glas, fast wie eine kleine Mütze. An der Seite, am Ohr entlang, ist eine Öffnung. Ein Bruch in der Glasbüste. Unten auf dem Sockel steht in goldener Schrift der Titel des Kunstwerks. Der Bruch ist die Sünde. Das ist Erwin Aisch. Genauer gesagt, sein Selbstporträt.
Das ist phänomenal. Das hat es nie gegeben, dass Köpfe aus Glas gemacht worden sind.
Seit Jahren sammelt, bewahrt und erforscht die Alexander-Totschek-Stiftung Glas im Kontext der zeitgenössischen Kunst. Im Dezember 2000 startete die Stiftung mit einer Vision, dem Übersehenen und Besonderen in Kunst und Wissenschaft Aufmerksamkeit zu schenken. Daraus ist unter anderem eine der bedeutendsten Sammlungen von Glas in der zeitgenössischen Kunst weltweit geworden. Heute, zum 25. Jubiläum der Alexander-Totschek-Stiftung, gibt die Ausstellung Future Horizons einen Einblick in diese Sammlung. Genauso wie dieser Podcast. Mein Name ist Sarah Fischbacher. In jeder Folge schauen wir uns eines der ausgestellten Werke genauer an, lernen Künstlerinnen und Künstler kennen und tauchen ein in die Welt von Glas in der zeitgenössischen Kunst. Sehen könnt ihr die Werke bis Ende Mai 2026 in den Ausstellungsräumen Blackbox und Blackbox First Floor in Münchens Parkstadt Schwabing. Weitere Informationen packen wir euch in die Shownotes. In dieser Folge sprechen wir über den Künstler Erwin Aisch, wie er die Studioglasbewegung nach Deutschland gebracht hat und über sein Werk »Der Bruch ist die Sünde«.
Der Spruch, der Bruch ist die Sünde, kann eben vielfältig interpretiert werden. Das ist auch ein Markenzeichen von Erwin Aisch, die Mehrdeutigkeit.
Das ist die Interpretation von Sven Hauschke. Er ist Direktor der Kunstsammlung der Feste Coburg und des Europäischen Museums für modernes Glas und Experte für Erwin Aisch. Mit ihm schauen wir uns den Porträtkopf genauer an.
Der Bruch ist die Sünde. Die Sünde, wenn man das als religiösen Themenfeld betrachtet, ist der Bruch von Gott vielleicht die Sünde, die Abwendung vom Religiösen und vom Gott. Erwin Aisch war sehr religiös bis zu seinem Tod.
Frauenau, wo Aisch aufwächst und bis zu seinem Tod 2022 lebt, ist ein religiöser Wallfahrtsort im Bayerischen Wald in Niederbayern. Oft finden sich in seiner Kunst Abbildungen des Frauenauer Kirchturms. Und auch die barocken Deckengemälde in der Kirche mit ihren schwebenden Figuren im Himmel haben Aischs Bildwelt geprägt. Das Religiöse ist eine treibende Kraft im Leben und der Kunst.
Der Bruch ist die Sünde, kann aber auch auf einen Ehebruch theoretisch anspielen. Dazu würde der Gegenstand oder das Objekt oder Gebilde auf dem Kopf, was man vielleicht als Brust interpretieren kann, aber nicht muss, interpretieren und da die Verbindung, also einen Ehebruch, konstruieren.
Der Bruch kann aber auch ganz konkret das Material meinen. Den Riss an der Seite des Kopfes. In der traditionellen Glasmacherei wäre so ein Stück beschädigt, nicht perfekt.
Eigentlich Ausschuss. Man macht keine Skulptur und kein Porträt, der schon vornherein mit einem Riss versehen ist. Das ist vielleicht die Sünde, das Glas anders zu verarbeiten, als das bisher über Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht wurde.
Und genau das macht Aisch. Er negiert die typischen Eigenschaften von Glas. Transparenz, Perfektion, Funktionalität. Stattdessen wird das Material zum Träger seines künstlerischen Ausdrucks. Damit gilt Aisch als Schlüsselfigur der internationalen Studioglasbewegung, die Glas von seiner Funktion befreite. Falls euch die Studioglasbewegung interessiert, über die haben wir in der ersten Folge dieses Podcasts gesprochen. Hört mal rein. Aichs Werk ist voll von poetischem Denken und verfremdetem Humor. Das Gewohnte stellt er in Frage. Nicht nur mit Glas, auch in seiner Malerei. Die Nähe zum Glas hat Aich aber geerbt. Sein Heimatort ist das Dorf Frauenau, bekannt für seine traditionelle Glasmacherei. 1927 wird Aich dort in eine Glasmacherfamilie geboren. Sven Hauschke?
Erwin Aich ist im Prinzip mit dem Glas aufgewachsen. Seine Familie hatte eine Glashütte in Frauenau neu eröffnet und eingerichtet. Das war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Glashütte Valentin Aich, also sein Vater und sein Onkel, da war Erwin Aich ein junger Mann. Er ist 1927 geboren, also nach dem Krieg 18, 19 Jahre alt. Die Familie hat aber seit 200 Jahren, ist sie in Frauenau im Bayerischen Wald im Glas tätig. Der Vater war Glasschleifer und Glasveredler in der Kristallglashütte von Isidor Gistel in Frauenau. Die Familie hat sich dann aber selbstständig gemacht und eine Hütte ins Leben gerufen zur Glasveredlung.
Nach seiner Ausbildung zum Glasgraveur in der Werkstatt seines Vaters geht Erwin Aich nach München und studiert bis 1952 Glasdesign, Bildhauerei und Innenarchitektur an der Akademie der Bildenden Künste. Er kehrt für eine Weile zurück nach Frauenau. Doch wenig später zieht es Aich wieder nach München, diesmal zum Studium der Malerei und Bildhauerei. In diesem Studium schließt er eine der wichtigsten Verbindungen für sein Leben und auch für seine Kunst. Mit seiner späteren Frau Margarete, Gretel genannt. Gemeinsam mit Gretel, Max Strack und anderen Studierenden gründet Aich 1957 die Künstlergruppe Spur und später die Abspaltung Radamer. Eine situationistische Gruppe mit einem klaren Ziel, die europäische Kultur durch künstlerischen Individualismus wiederzubeleben. Spur und Radamer sind bekannt für ihre Anti-Establishment-Haltung, ihre Gesellschaftskritik und für einen Skandal, der die Münchner Kunstszene aufwühlt. 1961 veröffentlicht Radamer die Biografie eines abstrakten Malers namens Bolus Krim und organisiert eine Gedächtnisausstellung. Kunstkritiker sind begeistert. Sie erklären Krim zum Genie. Nur, Bolus Krim gibt es gar nicht. Er hat nie existiert. Die ausgestellten Werke stammen von Radamer-Mitgliedern selbst. In Archivaufnahmen des Bayerischen Rundfunk hört man Radamer und Gretel Stadler.
Hat dieser Mann gelebt? Das ist die Frage.
Sie fragen nach.
Das Alter der Zweifel, das Alter, das kam wahrscheinlich daher durch den Haus der Kunstkatalog. Bolus Krim hatte nie irgendwelche Personalausweise. Er war immer zerrissen und dadurch hat er immer irgendwelche Daten von uns.
Das sind wieder die Allgemeinheiten, die wir bereits kennen. Haben Sie jemals als Vertreter des Hauses der Kunst Bolus Krim persönlich kennengelernt?
Bolus Krim habe ich nie gesehen.
Die Kunstszene ist empört. Aich beschreibt diese Aktion später als Versuch, das Versagen der damaligen Avantgarde-Kunst zu offenbaren. Die Gruppe will dem etablierten Kunstbetrieb den Spiegel vorhalten und das Arbeiten im Kollektiv dem Kult des Einzelgenies gegenüberstellen. Die Medienwelt deutet die Aktion allerdings eher als Betrug. Kurz darauf wird die Aktion abgebrochen. Nach dem Skandal kehrt Erwin Aich mit Gretel zurück nach Frauenau. Aber die Zeit in München hat ihn verändert, erzählt Aich in einer Doku des BR aus dem Jahr 2013.
Naja, für mich war die Spurzeit wichtig, die Abstraktion kennengelernt durch diese Wohnung, keine Malerei, nur noch Action Painting da ist. Und dann war mein Ansatz, die Figur wieder, seit mindestens 20 Jahren ist die Figur elementar da.
Dazu noch einmal Sven Hauschke, Direktor der Kunstsammlungen der Feste Coburg und des Europäischen Museums für modernes Glas.
Die Figur, der Mensch, ist für ihn ganz zentral und das zieht sich dann wie ein roter Faden in der Malerei bis zu seinen späten Aquarellen und auch immer wieder in seiner Kunst aus Glas, also seine große Serie von Porträtköpfen, nieder.
Zurück in Frauenau also, in der auf Funktion ausgerichteten Glashütte Aisch. Und was macht Erwin Aisch? Genau das Gegenteil. Er nimmt die Funktion weg.
Er arbeitet Gefäße, aber die Vase, die er in den 60er Jahren herstellt, hat keine Öffnung, beziehungsweise keine Öffnung, in die man Wasser einfüllen kann, um Blumen reinzutun, sondern die Öffnung ist an der Seite, oder berühmt ist sein Bierkrug, der aus Glas besteht, aber auf der Seite einen Riss aufweist, dass das Wasser oder Bier rausläuft. Das ist ja ein Sakrileg. Er macht es immer anders, als es üblich war. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Er übernimmt keine tradierten Formen. Er ist auch nicht jemand, der eine bestimmte Erwartungshaltung erfüllen möchte, sondern er macht was Neues. Eckt natürlich damit an, und das ist was ganz anderes, was es bisher Glas, also das schöne Glas, die Ästhetik, die perfekte Verarbeitung, das ist nicht etwas, was ihn interessiert, sondern das er fast wirklich sabotiert.
Wie die amerikanischen Studioglaskünstler lehnt Aisch die technische Perfektion ab. Stattdessen sucht er ein Gegenmittel für eine zunehmend organisierte, technologisch geprägte Gesellschaft. Den geradlinigen Fortschritt will er biegen, um den künstlerischen Horizont zu erweitern. Das wird schon in seiner ersten Ausstellung mit Glas deutlich. Anfang der 1960er zeigt Aisch in einem Stuttgarter Fachgeschäft für Glas an die 200 Glasobjekte, eingebettet in eine märchenhafte Geschichte. Aisch arbeitet zeitlebens gerne mit Mythen und Märchen. Die Erzählung? Die Glasobjekte stammen vom Hofe König Eduards. Der König hatte Thesen aufgestellt zum rechten Leben und Umgang mit den Dingen der Welt. Doch sein Hofstaat verfiel der Designideologie des seelenlosen Funktionierens und wurde in Glasfiguren verwandelt. Befreien kann sie nur der Künstler, der den Thesen folgt.
Ihr sollt euch nicht vom Zweck der Dinge erniedrigen lassen. Ihr sollt den Dingen dieser Welt ein menschliches, schönes Antlitz geben und niemals das bloße Material in den Vordergrund stellen. Ihr sollt in allen Dingen eure schöpferische Kraft ganz entfalten. Ihr sollt die Realität dort suchen, wo die Irrealität anfängt.
Diese Thesen sind so etwas wie Aischs Manifest. Gegen Designdogma, Funktionalismus, Materialfetischismus, für Poesie in allen Lebensbereichen, für die Fantasie gegen die Banalität des Alltags. Einen ähnlich freien Ansatz verfolgt zur gleichen Zeit jemand auf der anderen Seite des Ozeans. Harvey Littleton, später bekannt als Vater der Studioglasbewegung. 1962 kommt es in Bayern zu einer Begegnung, die die Geschichte der zeitgenössischen Kunst mit Glas verändern wird.
Das ist die Geschichte, die ich oft genug erzählt habe. Und dieser Harvey Littleton, der Amerikaner, der war Keramiker und hat eine Professur gehabt in Amerika, Madison, Wisconsin.
Littleton will das traditionelle Glasdesign revolutionieren. 1962 ist er auf der Suche nach Inspiration in Europa. Zunächst in Murano, der Hauptstadt der Glasmanufakturen. Und dann im Bayerischen Wald.
Und er hat gewusst, dass hier im Bayerischen Wald Glas gemacht wird. Wollte die Fachschule in Zwiesel besuchen. Und die war im August geschlossen. Und dann gegenüber war ein Glasgeschäft für böhmisch-bayerische, ganz traditionelle Gläser. Und im Büro dieses Geschäftes hat er dann von mir einen Krug entdeckt, der nicht funktional war, wo der Henkel nicht funktioniert hat und das, und farbig war dieser Krug. Und diesen Krug hat er gekauft und dann ist es bei uns aufgekreuzt. Hier in Frauenau, wir haben da oben gewohnt, und darum habe ich hierher geschrieben, das Datum, 10. August 1962.
Was folgt, ist der Beginn eines künstlerischen Austauschs zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Zwei Künstler, die eine Vision teilen. Funktion ist nichts. Künstlerische Form ist alles. Littleton wird später über diese Begegnung sagen:
Ich sah Erwin Eichs arbeiten und mir wurde klar, dass er das tat, was ich auch tun wollte. Mit Glas spielen, Formen schaffen, die keinen anderen Daseinsgrund hatten, als dass er sie schaffen wollte. Die Funktion war etwas, das man nutzen konnte oder auch nicht. Ich wusste, dass ich jemanden getroffen hatte, der für das, was ich tun wollte, von großer Bedeutung war.
2 Jahre später schickt Littleton Eich eine Einladung zum World Crafts Council in New York City.
Das war der Kunsthandwerkerkongress in New York und ich bin dann das erste Mal darüber geflogen nach Amerika. Hab erlebt, wie dieser kleine Ofen funktioniert hat, wie der Harvey Littleton mit seinen Studenten dort Glas gemacht hat, vor einem internationalen Publikum. Und das war für mich natürlich dann dieser Einstieg und das Kennenlernen der amerikanischen Gasbewegung oder das, was Harvey Littleton dort angefangen hat.
Es entwickelt sich eine fruchtbare, lebenslange Freundschaft. Eich wird vom Bayerischen Wald in die große, weite Welt des Glases eingeladen und holt die internationale Glasmacherszene nach Europa, nach Deutschland, nach Frauenau. Sven Hauschke dazu?
Und das ist der große Verdienst und auch im Prinzip der Startschuss, dass in Deutschland und auch in anderen Regionen im englischsprachigen Bereich, in London durch Samuel Herman oder auch in den Niederlanden plötzlich an den Akademien Glasöfen aufgestellt werden.
Nach seiner Rückkehr richtet Eich einen eigenen kleinen Ofen ein, in dem er seine eigenen Chargen schmilzt. Und immer wieder reist er auch in den 80er Jahren nach North Carolina, um in Littletons Studio zu arbeiten und zu experimentieren. Am bekanntesten ist Eich für seine Arbeit mit dem Glas. Aber zeitlebens ist die Malerei ein genauso wichtiger Ausdruck für ihn. In beiden reagiert er auf das, was ihm wichtig ist. Ein persönliches Gefühl, gesellschaftliche Entwicklungen, Weltereignisse. 2011 die Fukushima-Katastrophe. Der Tod seines Freundes, des Malers Tom Büchner. Oder der Nationalsozialismus, den er als Kind erlebt hat. Mehr als 150 Werke von Erwin Eich befinden sich heute in der Kunstsammlung der Alexander-Tutschek-Stiftung. Viele von ihnen hat die Stiftung 2013 gezeigt, in der Ausstellung »Wo bist du?« Skulpturen von Erwin Eich. Darunter freie Glasplastiken, aber auch ein Drehscheibentelefon, einen Daumen und auch einige Exemplare aus seiner bekanntesten Serie, die Porträtköpfe. Sie zeigen nicht nur Selbstbildnisse. Es gibt auch Porträtköpfe von Familienmitgliedern. Köpfe von Eichs Freund Harvey Littleton. Bei seinen Buddha-Köpfen geht es wieder um das Spirituelle, die Religion und um das Stillsein, was Eich nach eigener Aussage nicht so gut kann. Eine Serie zeigt das Abbild von einem sehr bekannten anderen Künstler.
Picasso war ein Künstler, den Erwin Eich offensichtlich sehr verehrt hat, als Künstler, aber vielleicht als Mensch in seiner Widersprüchlichkeit auch abgelehnt hat.
Dessen Kopfform er aber auch zu schätzen wusste, erzählt Eich selbst.
Keine Haare, nicht rum, der glatte Kopf ist ja fantastisch. Das gut bemalen. Lernt natürlich eher als Figur, natürlich als Kunstfigur. L'art, c'est moi. Die Kunst, das bin ich.
Kunst oder einen Kunstmarkt, den Eich mit dem Werk ins Auge fasst, meint Sven Hauschke.
Wir haben eine Skulptur, also ein Porträtkopf von Picasso, den auch wiederum Gretel Eich modelliert hat. Der ist völlig vergoldet. Picasso als Macho bezeichnet. Und Picasso, dieses Gold, die Kommerzialität von Picasso und das Marketing, was jetzt nicht unbedingt das war, was Erwin Eich interessiert hat, oder der ganze Kunstmarkt mit seinen Eitelkeiten, der wird hier auch farblich durch die Vergoldung ausgedrückt.
Die Kunst auf den Boden zurückholen. Da ist sie wieder. Die Kritik an der elitären, kommerzialisierten Kunstwelt, die Aisch schon in den 1950ern in München an den Tag gelegt hat. So unterschiedlich seine Köpfe und was sie ausdrücken sind, die Technik ist ähnlich.
Erwin Aisch hat das Glas in vielerlei Hinsicht eher als wie eine Leinwand behandelt. Er malt auf dem Glas. Die Porträtköpfe negieren anatomische Dinge wie den Hals, das Gesicht, die Haare. Es wird über den Kopf gemalt, auf dem Kopf. Es wird was hinzugefügt. Es gibt Öffnungen, Zerstörungen. Da wird wirklich ganz anders gearbeitet, als was man das von der klassischen Aufgabe eines Porträtkopfes erwarten würde.
Erwin Aisch selbst sagt dazu,
ich komme aus der Bildhauerei, wo die Köpfe in Bronze waren. Und jetzt war es selbstverständlich, dass die Köpfe mal in Glas gemacht werden können. Da gibt's ja nicht nur einen Kopf, sondern ich kann ja am Ofen bereits die Form massiv verändern, vielschichtig verändern. Und dann kommt Malerei dazu. Die Köpfe sind alle bemalt.
Der erste Schritt in der Produktion ist aber die Modellierung von Tonköpfen. Und die formt gar nicht Erwin Aisch selbst, sondern seine Frau Gretel.
Fast alle Porträtköpfe wurden modelliert oder wahrscheinlich alle Porträtköpfe von seiner Frau. Es gibt ein Foto, da sitzt Erwin Aisch auf einem Sofa, relativ leger, und vor ihm sitzt Gretel Aisch und modelliert an einem Tonkopf, der Erwin Aisch darstellt.
Anhand dieses Tonkopfes wird eine Negativform hergestellt, in die dann mit der Glasmacherpfeife das Glas eingeblasen wird. Gretel Aisch kommt aus einer Künstlerfamilie. Sie lernt Erwin Aisch an der Kunstakademie kennen und lieben. Sie will eigentlich Bronzegießerin werden, bekommt als Frau aber keine Lehrstelle. Und so studiert sie gemeinsam mit Aisch Bildhauerei.
Gretel Aisch war ist eine sehr, sehr talentierte und hochbegnadete Künstlerin gewesen. Es gibt Grafiken von Gretel Aisch, Gradierungen, die abstrakt sind, künstlerisch auf höchstem Niveau der 50er Jahre stehen, die aber weitgehend unbekannt sind.
Ihre Hochzeit 1962 beendet vorerst die Karriere von Gretel Aisch, während die von Erwin Aisch Fahrt aufnimmt.
Sie heiratet Erwin Aisch und sie gehen in den frühen 60er Jahren zurück nach Frauenau, und da ist einfach wenig Zeit für eigene Arbeiten. Sie ist in der Hütte zum Teil mit engagiert, aber dann kommen 5 Kinder auf die Welt, die Gretel Aisch, wie das damals üblich war, versorgt, kann künstlerisch selber nicht mehr in der Weise arbeiten, wie das ihr Mann weiterhin macht. Sie nimmt sich sehr zurück, ist aber eigentlich die zentrale Figur für Erwin Aisch und dann auch das spätere Glasumfeld. Ohne Gretel Aisch würde es keine Künstlerkarriere von Erwin Aisch gegeben haben.
Diese zentrale Rolle bleibt größtenteils unsichtbar. Bei den fertigen Köpfen steht als Urheber meist nur Erwin Aisch. Gretel wird, trotz ihrer essentiellen Mitarbeit, nicht erwähnt. Im Schatten ihres Mannes schafft Gretel auch eigenständige Kunstwerke aus Glas, wenn auch nur vereinzelt.
Gretel Aisch hat 1977 beim Coburger Glaspreis mit ausgestellt, eine Skulptur, eine Art Arm mit einem roten Herz, die wurde dann eingeblasen in eine Form, aber sie hat die Skulptur gemacht, und parallel hat Erwin Aisch den deutschen Zeigefinger als Objekt eingereicht. Die beiden Objekte sind ungefähr gleich groß, da kann man auch wohl davon ausgehen, dass Gretel Aisch das Modell gemacht hat.
Was passiert mit diesen beiden Arbeiten nach der Ausstellung? Die Antwort verrät viel über Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen in der Kunstwelt.
Bei uns in Coburg war der deutsche Zeigefinger ausgestellt. Das Objekt von Gretel Aisch war im Depot. Ich habe das dann dort gesehen und habe es dann in die Dauerausstellung übernommen und gleichwertig auf das gleiche Tischelement gestellt, wie die Arbeit von Erwin Aisch. Da sind beide künstlerisch nebeneinander sichtbar und man kann wenig künstlerische Unterschiede erkennen, auch in der Qualität. Bezeichnend ist, das habe ich in den Unterlagen gefunden, dass das Objekt von Erwin Aisch ungefähr doppelt so teuer war wie die gleich große Skulptur von Gretel Aisch.
Erst in Zusammenarbeit mit Gretel Aisch entsteht ein Werk, das weit über Frauenau hinauswirkt.
Erwin Aisch hat einen extremen Einfluss für Bayern, für Deutschland, aber auch für England und für Amerika hinterlassen, ohne dass er jetzt eine Schule aufgebaut hat.
Keine Schule im klassischen Sinne, aber einen Ort, der bis heute als Treffpunkt der internationalen Kunstszene gilt. Die Bildwerk Frauenau Sommerakademien, die Aisch 1987 gründet. Jedes Jahr pilgern KünstlerInnen und Studierende aus aller Welt nach Frauenau. Der Ort, benannt nach einem Bild der Mutter Gottes, ist zum Wallfahrtsort für etwas anderes geworden. Kunst aus Glas. Eines Tages fällt bei der Arbeit in dieser Schule ein für Aisch prägender Satz.
Naja, je älter ich werde, natürlich jetzt mit 86, mal davon ausgehen, eines Tages gibt's mich nicht mehr, dann ist natürlich da, schaut man schon hin, Mensch, was ist da los? Schöpfung. Alles, was wächst, der Himmel fängt am Boden an.
In einem Vortrag erzählt Aisch.
Der Satz kommt von einem 5-jährigen Buben aus Basel. Da war nur eine Frau bei mir in der Klasse. Die hat gemalt und hin und her. Und dann sagt sie plötzlich, du Erwin, mein Enkel hat mir unlängst gesagt, Oma, der Himmel fängt am Boden an. Wamm, das war für mich der Satz. Sofort dann Wamm geschrieben. Und der Satz, der stimmt, die Wirklichkeit um das, was wir sind, unsere Realität, deine Füße, dass wir mit dieser Wirklichkeit zurechtkommen. Da muss erst einmal stimmen und dann kann man versuchen, Kontakt nach oben zu kriegen.
Und so hinterlässt Erwin Aisch mit der Erwin und Gretel Aisch Stiftung nicht nur ein umfangreiches Werk, sondern auch eine Botschaft. Wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind, wie wertvoll die Freiheit im Alltag ist, in den kleinen Dingen.
Und dass wir die Freiheit haben, dass ich auch einmal richtig drauf losdonnern kann, diese Freiheit haben, weiß, was für das für ein Wert ist. Da ist der Dialog, da ist die Kommunikation, da ist das Reden und das ist das Miteinander, ist all elementar, dass wir Kommunikation, dass der Dialog, dass die menschlichen Beziehungen stimmen. Wir haben ja noch den ganzen brutalen Zeug erlebt unter der Nazizeit.
Der Himmel fängt am Boden an. Oder eben in der Kunst. Von Erwin Aisch. Mit Erwin Aisch haben wir heute nach Del Chihuly einen weiteren Pionier der internationalen Studioglasbewegung kennengelernt. Und diese Reise geht weiter. Diesmal zu einer Pionierin. In der nächsten Folge lernen wir die Künstlerin Ann Wolf kennen und ihr Werk Andante. Mein Name ist Sarah Fischbacher und das war Future Horizons, Folge 2. Erwin Aisch und Der Bruch ist die Sünde. Das Kunstwerk könnt ihr noch bis Mai 2026 in der Ausstellung Future Horizons der Alexander Tutschek Stiftung sehen. Genauer in den Ausstellungsräumen Blackbox und Blackbox First Floor in Münchens Parkstadt Schwabing. Zu hören in dieser Folge war außerdem Sven Hauschke, Direktor der Kunstsammlungen der Feste Coburg und des Europäischen Museums für modernes Glas. Die Töne von Erwin Aisch stammen aus einer Doku des BR von 2013 und einem Vortrag zu seinem 80. Geburtstag im Jahr 2007. Skript: Veronika Silberg und Jaya Mirani. Produktion: 48 Forward. Future Horizons ist ein Podcast der Alexander Tutschek Stiftung.